Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ganz gleich, ob dieser kluge Satz von Karl Valentin stammt oder von Mark Twain, wie manche behaupten, oder auch von dem dänischen Physiker Niels Bohr. Wir jedenfalls vermeiden heute so ziemlich jede Prognose und blicken konsequent zurück. Was ist 2020 in der Architekturszene geschehen? Welche neuen Klänge hat die Popmusik produziert? Welche Akzente konnten die Kulturhauptstädte Rijeka und Galway setzen? Und wir erinnern an die Künstler, die in diesem Jahr gestorben sind. Wir wollen auf das Architekturjahr 2020 zurückblicken. In diesem Jahr der Pandemie wurde die ganze Zeit über gebaut. Es gab so gut wie keine Beschränkungen für Baustellen und besonders viele arbeitslose Architekten, so hört man, gab es wohl auch nicht. Also die Frage an unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Herr Bernau, hat die Corona-Krise in irgendeiner Weise architektonisch Spuren hinterlassen?
Also bis jetzt eigentlich nicht. Also mal abgesehen natürlich von diesen ganzen provisorischen und inzwischen gar nicht mehr so provisorischen Spuckschutzeinbauten, die man in vielen Geschäften und in den Umgestaltungen von Straßen sieht. Dann auch natürlich die ganze Einbau von Fahrradstraßen, von Fußgängerzonen. Aber an sich ist die ganze Angelegenheit noch wirklich in der Debatte geblieben. Und dass da jetzt also einzelne Architekten gleich gesagt haben, ja, also unsere ganze Vorstellung von Stadt und von Wohnen, die wird völlig neu geprägt werden. Da bin ich persönlich sehr, sehr skeptisch, weil einfach deswegen, weil in Nordamerika und in Europa und in Japan, übrigens auch in China, das vergisst man oft, ist Seuchenschutz bereits seit dem 19. Jahrhundert fest in die Baugesetze mit integriert worden. Also zum Beispiel mit dem Aufbau von Wasserleitungen, mit dem Aufbau von Abwasserleitungen vor allen Dingen ganz wichtig und diese ganzen hygienischen Instrumente. Das heißt, da ist kaum noch viel zu verbessern. Ganz anders sieht das natürlich in wirklich armen Ländern aus, wo die Städte auch wahnsinnig überbevölkert sind. Da wird sich mit Sicherheit noch was ändern. Aber grundsätzlich, also innerhalb von einem Jahr solche, kann da noch nicht so viel passiert sein.
Wenn wir mal vom Thema Corona absehen, das große Thema ist und bleibt wahrscheinlich der Klimawandel.
Ganz klar, auf jeden Fall. Und zwar schlichtweg deswegen, weil wir ja inzwischen ganz akut sehen, wie wirkt sich der Klimawandel aus. Und die meisten Leute sind auch davon inzwischen zu überzeugen gewesen, dass es doch etwas mit dem Handeln des Menschen zu tun hat. Und wenn jetzt gerade zum Beispiel die ersten großen Vorschläge kommen, oder nicht Vorschläge, sondern die Beschlüsse in Schleswig-Holstein, eben die Deiche deutlich zu erhöhen und zu verbreitern, dann sind alles sowas natürlich auch städtebauliche und architektonische Folgen. Da sind ja ganze Landschaften von betroffen. Und vor allen Dingen ist eine zentrale Sache, wir müssen endlich anfangen, viel weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das heißt Wasser, Energie, Materialverbrauch und Luft, und da ist noch ganz viel zu tun. Wenn man sich zum Beispiel das jetzt ja gerade begonnene Skandalprojekt, das Museum der Moderne in Berlin anguckt, das ist ein riesiger Stahlbetonbau, der ganz tief in die Erde versenkt wird. Das heißt, jetzt mal völlig unabhängig von allen architektonischen oder städtebaulichen Debatten, die kommen noch dazu, ist das erstmal ein riesiger Öko-GAU. Oder wenn wir uns diese vollkommen hemmungslosen Gebrauch von Beton bei den chinesischen Hochhausstädten angucken, oder eben die deutsche Baugesetzgebung, in der immer noch keine Energiebilanz gefordert wird. Das heißt, da ist wirklich viel zu tun. Aber man muss auch sehen, die Zahl der bewohnten Quadratmeter sinkt inzwischen. Interessanterweise wenigstens in den Großstädten. In Berlin beispielsweise sind eben nicht mehr 45, sondern inzwischen 38 Quadratmeter pro Person zu planen. Und das hat auch viel mit Ökologie zu tun. Nicht, dass die Leute das wollen, das ist eine ökonomische Frage, aber das Resultat, das wird sehr ökologisch sein.
Sie haben das Stichwort schon genannt, also Betonhochhäuser, das bringt mich natürlich zu der Frage, grüne Hochhäuser, ist das Thema aktuell, hochaktuell?
Das ist auf jeden Fall hochaktuell in den Städten, die viel mit Hochhäusern arbeiten. Also das heißt vor allem in Ostasien und in Südamerika. In Deutschland hat man jetzt so dieses kleine, nette Holzhochhaus in Wolfsburg, was gebaut werden soll. Da gibt es schon ganz, ganz viele Preise im Voraus. Aber so richtig kommt das noch nicht so in die Gänge. Aber ganz toll sind zum Beispiel solche Projekte von Hathaway. Das ist ein Londoner Büro, der in Shanghai ein völlig faszinierendes Geschäftshaus fertiggestellt hat. Kein richtiges Hochhaus. Das hat so 6, 8 Geschosse. Also aus chinesischer Perspektive eigentlich eher niedrig. Aber das steht direkt am Kanal, ist eine ganz leichte Konstruktion, schon deswegen sehr energiesparend. Und dann ist auf jeden der Pfeiler ist oben ein Baum draufgestellt worden und auch auf den ganzen Balkons. Insgesamt sollen das 1000 Bäume sein. Das sieht erstmal so ein bisschen aus wie strukturalistische Zeichnungen aus den 1970er Jahren etwa von dem Niederländer Hermann Herzberger. Aber das ist eben auch wirklich Luft reinbringen in die Stadt. Oder ganz toll scheint dieses Bürohochhaus von Snyder Nyhetta in Persgrün zu sein am norwegischen Telemark-Kanal. Das ist eine große freie Skulptur. Sieht erstmal so aus wie eine dieser typischen Marketingarchitekturen, aber die ganzen Fassaden sind eben vollständig mit Solarpanels besetzt. Das heißt, das Haus produziert viel mehr Energie, als es verbraucht. Und sowas, das ist natürlich schon mal sehr, sehr spannend. Und da sind, glaube ich, auch wirklich die Zukunftssachen zu sehen.
Herr Bernau, Star-Architekten haben 3 Jahrzehnte lang das Geschäft beherrscht. Stehen die noch immer so im Rampenlicht?
Leider muss man schon sagen, und David Chipperfield etwa, der ja selber ein Star-Architekt ist, schimpft da mit großer Leidenschaft drüber, weil ja diese Behauptung von Leuten wie zum Beispiel Rem Koolhaas, er könnte mit Architektur die großen Weltprobleme lösen, die ist einfach mal vermessen. Mhm. Wenn er jetzt zum Beispiel bei dem gerade fertiggestellten Springerbau in Berlin wieder gesagt hat, dort wird die Medienwelt neu erfunden, dabei ist das schlichtweg ein Bürohaus mit einer riesigen Lobby, dann ist das einfach mal ein bisschen übertrieben bei der ganzen Sache. Und es gibt auch sonst ganz heftige Kritik inzwischen an Star-Architekten, zum Beispiel Herzog und de Meuron, das sind auch die Architekten, die in Berlin das Museum der Moderne machen sollen, die wollen in Basel das gesamte historische Hoffmann-La-Roche-Gebiet abreißen, um dort 2 Türme zu bauen. Und da gibt es ausgerechnet in Basel, also ihrer Home-Position, wenn man so will, die kommen aus Basel, gibt es inzwischen massive Kritik daran, warum reißt man ein voll funktionsfähiges Viertel ab, nur um 2 Hochhäuser zu bauen, die nicht in die Stadt passen und nicht zu der Stadt passen, aber die vor allem nur eine Geste sind, des Investors und der Architekten, wir können das ganz groß machen. Also insofern, da gibt es inzwischen massive Kritik, wobei es gibt selbstverständlich auch weiter die tollen Bauten, zum Beispiel aus dem Büro von Zaha Hadid, die gerade in Dubai ein Riesenhochhaus gebaut hat, in dem ein ganz weich bewegtes Loch in der Mitte ist, was wirklich doch ziemlich erotische Assoziationen wecken kann.
Also die Architektur, ein genuin auch internationales Thema. Spielen denn deutsche Architekten in dieser Debatte eine wichtige Rolle?
Immer noch praktisch gar nicht. Sie sind einfach zu klein. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Großbüros wie GMP oder Albert Speer oder Ingenhofen. Die anderen, die tüfteln eben da dran ran. Und ganz oft werden diese Lösungen, die dann in Deutschland gefunden werden, auch internationaler Standard. Aber eine große Rolle spielen die in diesem Geschäft eigentlich nicht.
Herr Bernau, die größte kulturpolitische Baustelle ist, was das pure Gebäude betrifft, vollendet. Der Wiederaufbau des Stadtschlosses in Berlin nämlich. Hat denn das Schloss mit dem geplanten sogenannten Humboldt-Forum in der internationalen Architekturszene für Gesprächsstoff gesorgt?
Also das, was ich im Überblick habe, also was so die Zeitschriften angeht, was die Internetmedien angeht, überhaupt gar nicht. Selbstverständlich wahrgenommen wird diese ganze Frage der Kolonialzeitaufarbeitung und der Debatte darum, das spielt eben mit dem Humboldt-Forum als dem größten neuen, in Anführungsstrichen, ethnologischen Museum der Welt ganz klar eine große Rolle. Aber über die Architektur regt sich kein Mensch auf. Das liegt sicherlich auch daran, dass einfach diese Kombination aus barocken Fassaden mit der modernen Nutzung international einfach mal sehr, sehr problematisch gesehen wird oder eigentlich gar nicht interessiert. Das zweite ist die neue Architektur dieses Gebäudes. Ist einfach nicht besonders spannend. Das macht keinen großen Spaß. Das ist kein Pop, der da rauskommen kann. Der Pop, der kommt, wenn überhaupt, aus dem Nachbau der historischen Fassaden. Und das, wie gesagt, interessiert international praktisch gar nicht.
Gab es denn 2020 so etwas wie eine richtig peinliche Architekturentscheidung?
Allerdings ganz klar, und zwar die Entscheidung von Melania Trump, den Tennispavillon des Weißen Hauses mitten in der Covid-Krise richten zu lassen. Das war wirklich die Peinlichkeit pur. Jetzt nicht unbedingt an der Architektur, das ist eine ganz niedliche neopalladianische Architektur, die könnte ohne Probleme um 1800 oder 1780 auch entstanden sein, die würde niemanden aufgeregt haben. Aber solch eine Entscheidung zu machen über Architektur, das ist dann eben auch eine Architekturentscheidung und eine soziale Entscheidung zu machen, ich baue mir ein kleines Tennishäuschen neben dem Weißen Haus. Das war schon mordsmäßig peinlich. Das kann man anders nicht sagen.
Auf den Blick zurück soll selbstverständlich auch der Blick nach vorne folgen. Was kommt? Was erwarten Sie, Herr Bernau?
Also ich bin total gespannt darauf, wie sich nun die Architekturen auf der Weltausstellung in Dubai wirklich präsentieren werden. Die Deutschen haben da ja eine sehr spannende Öko-Architektur vorgeschlagen. Es gibt aber auch ganz andere, wirklich hinreißende Pavillon-Vorschläge. Bloß das wissen wir alle noch nicht, wie die wirklich aussehen werden. Und dann, wie sich die Olympischen Spiele in Tokio anmachen werden. Dort ist ja das große Versprechen, wir bauen vor allem mal die Bauten aus den Olympischen Spielen der 1960er Jahre weiter und arbeiten mit denen. Und wie man jetzt mit dieser historischen Spielen umgeht, in einem neuen Spielambiente, im neuen Leben nach der Krise oder wahrscheinlich ja eher noch während der Krise der Covid-19-Pandemie, das wird sich zeigen.
Diskussion, Entwicklungen, Perspektiven, die Architekturszene 2020. Ein Rückblick mit Ausblick war das von Nikolaus Bernau. Herr Bernau, Dankeschön.
War mir eine große Freude.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Man kann es sich denken, Corona hat auch die Popbranche in diesem Jahr fest im Griff gehabt. Keine Konzerte, das bedeutet für die allermeisten Musikerinnen und Musiker auch keine Einnahmen. Denn mit Alben verdienen heute in der Streaming-Ökonomie nur noch die ganz großen Stars so richtiges Geld. Wer ist also wie, mit welchen Klängen, Themen und Ideen trotzdem in Erinnerung geblieben? Christoph Reimann mit seinem Rückblick auf das Popjahr 2020.
Hi, this is Lady Gaga.
You'll get by. So viele Einblicke in die Wohnzimmer der Popstars gab es noch nie. Aber wollten wir das alles sehen? Die Kerzenstumpen auf dem weißen Klavier von Lady Gaga? Oder Norah Jones, Kamera draufgehalten, Ton ganz egal? Natürlich, sie meinten es nur gut, wollten uns unterhalten, als die Welt im Frühjahr zum ersten Mal stillstand. Oder sie wollten ihren Beitrag leisten zu den großen Corona-Charity-Events. Aber was die vielen Livestreams, mal komplett verwackelt, mal etwas professioneller, vor allem gezeigt haben: Pop braucht die Masse. Man will doch unter Gleichgesinnten sein, nicht alleine zu Hause vor dem Computer hocken. Aber gut, die allermeisten Konzerte durften eben 2020 nicht stattfinden. Und damit hat die ganze Branche nach wie vor zu kämpfen.
Dieses Jahr mussten wir ca. 1500 Veranstaltungen meist verlegen.
Dieter Semmelmann ist Gründer von Semmelkonzerts, einem der größten deutschen Konzertveranstalter. Rückblickend sagt er:
Das Jahr 2020 ist natürlich für uns ein katastrophales, verlorenes Jahr. Wir haben weit über 90% unseres normalen Umsatzes verloren. Und wir schließen dieses Jahr mit einem hohen siebenstelligen Verlust ab.
So oder so ähnlich geht es vielen, trotz Corona-Hilfen von Bund und Ländern. MusikerInnen hat das Verbot von Großveranstaltungen besonders hart getroffen. Denn die meisten von ihnen verdienen ihr Geld vor allem auf Tour. Ohne die Möglichkeit, vor anderen zu spielen, so ganz auf sich selbst zurückgeworfen, sind viele MusikerInnen kreativ geworden und haben ein neues Format erfunden, das Lockdown-Album. Taylor Swift hat 2020 gleich zwei Alben veröffentlicht, die im Lockdown entstanden sind. Ihre Strategie? Mit folkigen, oft schönen Songs über Teenager-Liebesduseleien der harten Realität entfliehen. Anders der Weg, den Annenmay Kantereit gewählt haben.
Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles anders sein.
Auf dem Lockdown-Album 12 nennen die Musiker die Dinge beim Namen. Und sie stellen eine Öffentlichkeit her, wenn sie von den Flüchtlingen in Moria singen, die in Vergessenheit zu geraten schienen, als das Virus Europa erreicht hatte.
Wenn in Moria die Zelte brennen, dann sieht das niemand mehr.
Man kann ja von dem Emo-Pop von Annenmay Kantereit halten, was man will. Aber vielleicht waren es gerade MusikerInnen von diesem Schlag, die den Begriff Solidarität, der am Anfang der Pandemie von so vielen vollmundig beschworen wurde, mit Inhalt gefüllt haben. Bleibt noch zu klären, was für Songs 2020 eigentlich besonders gut ankamen. Auf Spotify wollten NutzerInnen aus Deutschland vor allen Dingen den kanadischen R&B-Künstler The Weeknd hören, mit dem Song Blinding Lights. Das meistgestreamte Album dagegen, der Name Treppenhaus, kam von Apache 207. Klar, Deutschrap ist nach wie vor das dominierende Genre.
Klatsch 21 Zoll an meinen Besten, fahren durch die Stadt offenes Fenster.
Aber nicht dann, wenn man sich die tatsächlich verkauften Alben ansieht, also Tonträger eingerechnet. Da sind die hier auf Platz 1 gelandet. Klingt wie immer, ist aber das neue Album Power Up von AC/DC. Die eine große Bestenliste, auch das zeigt das Jahr 2020, gibt es nicht mehr. Stattdessen zeigen die Charts vor allem, dass wir uns alle in unseren Bubbles bewegen. Und sie zeigen, wer wie Musik konsumiert. Die Jungen streamen, die Älteren kaufen noch CDs. Und dann gibt es da ja auch noch die KritikerInnen. Die konnten sich in diesem Jahr erstaunlicherweise ziemlich gut auf ein Album einigen. Fetch the Bolt Cutters von Fiona Apple.
Evil is a relay spark when the one who's burned turns to pass the torch.
Apple singt über die Macht der Männer, die sich nehmen, was sie wollen. Über ein System, das die Täter schützt, anstatt den Opfern zu helfen. Aber das Album erzählt auch von Selbstbehauptung und Gefährtinnenschaft. Fetch the Bolt Cutters von Fiona Apple, zu Recht das Kritiker-Lieblingsalbum des Jahres.
Christoph Reimann mit seinem Rückblick auf das Popjahr 2020. Was passiert eigentlich, wenn ein Schlagzeuger einer Heavy-Metal-Band plötzlich sein eigenes Trommeln nicht mehr hört und wenn er deshalb seine Karriere nicht mehr fortsetzen kann? Ist das vielleicht so etwas wie ein Arbeitsunfall? Darius Marder erzählt in seinem Film Sound of Metal die Geschichte eines Musikers, dem genau das passiert. Jetzt ist diese Produktion auf Amazon Prime zu sehen. Anke Lewicke hat den Film angeschaut. Frau Lewicke, wie setzt denn der Regisseur diese Situation dieses Musikers in Szene?
Also man lernt Ruben bei einem Auftritt kennen und er scheint mit seinem Schlagzeug so ganz eins zu werden und die Schlagstöcke sind die Verlängerung seiner Arme und mit seiner Freundin, der Sängerin Lou, lebt er in einem Wohnmobil und gemeinsam touren sie so von Konzert zu Konzert und eines Tages während eines Soundchecks verliert er mehr oder weniger sein Gehör. Und er geht zum Arzt, der ihm wenig Hoffnung macht. Die Operation ist teuer und ist auch nicht unbedingt gesichert, dass sie erfolgreich verlaufen wird. Und dann kommen natürlich so Fragen auf. Kann er ohne seine Musik überhaupt finanziell weiterleben? Soll Lou vielleicht alleine weiter auftreten? Und ein Freund besorgt ihn dann einen Platz in einer Gruppe, wo auch andere gehörlose Menschen sind. Und wir erfahren dann, dass Ruben auch einmal heroinsüchtig war, dass jetzt die Angst besteht, dass er wieder rückfällig wird. Und der Film begleitet Ruben jetzt mit einer sehr ruhigen Kamera, schaut dabei zu, wie er zunächst einmal lernen muss, seine neue Situation zu akzeptieren, aber dann auch neue Formen der Kommunikation entdeckt und sich dabei selbst auch noch einmal ganz anders kennenlernt.
Gehörlosigkeit im Film darzustellen, das ist eine große Herausforderung für jeden Regisseur. Wie gelingt das denn Darius Marder?
Ja, das ist ein sehr klug konzipiertes Sounddesign. Also der Film arbeitet ja, man muss es so sagen, mit akustischen Brüchen. Also wie Ruben nehmen wir dann auch plötzlich die Umgebung sehr dumpf wahr, alles wirkt weit weg, die Stimmen, die Geräusche und man versteht seine Panik, wenn er in einer Apotheke um Hilfe sucht.
Auf der Skala von 10 liegt er vielleicht bei 2. Er kann nicht, er hat Probleme überhaupt zu kommunizieren. Es ist...
Zwischendurch wechselt die Kamera dann eben die Perspektive und dann sind die Geräusche wieder normal. Wir hören den Apotheker und der Film arbeitet immer wieder mit diesen abrupten Tonwechseln und die haben keinen besonderen Rhythmus, folgen keiner besonderen Regel, aber so bekommen wir wirklich eine Ahnung von Rubens Situation und gespielt wird er von Riz Ahmed, das ist ein britischer Musiker und manchmal meint man seine Gedanken regelrecht lesen zu können, wenn er plötzlich mit kleinen Kindern die Gebärdensprache lernen soll, dann spürt man seine Verzweiflung, das alles überhaupt zu akzeptieren. Aber das Gute ist, dass der Film ihm auch immer sein Eigenleben lässt. Also man weiß nie, was er als nächstes machen wird. Und so entsteht bis zum Schluss auch eine gewisse Spannung und man wartet, wie es weitergehen wird.
Sound of Metal von Darius Marder zu sehen auf Amazon Prime. Den zweiten Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, den hat Paula Hernandez gedreht, Los Sonnambulos. Angeboten wird diese Produktion von dem Online-Portal Femingo. Es hat sich auf Festival Entdeckung und Weltkino spezialisiert und die Handlung des Films, die spielt während eines Neujahrsfests. Im Mittelpunkt steht eine Familie, die sich in einer Art Erstarrung befindet, Los Sonnambulos nämlich. Was ist das denn für eine Situation?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Luisa, das ist die Mutter, ihre 15-jährige Tochter nachts schlafwandeln sieht. Und der Anblick des nackten Mädchens irritiert sie sehr, vielleicht weil es doch auch eine Art Spiegelbild für ihre eigene Situation ist. Für ihr Leben, das sich verselbstständigt hat, das gar nicht mehr bewusst gelebt wird. Und dann fahren sie eben alle, Luisa, der Mann, die Tochter, zu Silvester, zu der Schwiegermutter aufs Land. Und da ist auch der Rest der Familie. Und in kleinen Situationen beobachtet der Film jetzt diese sehr erstarrten und festgefahrenen Muster und Strukturen innerhalb der Familie. Es gibt überhaupt gar kein Verständnis füreinander. Man geht nicht aufeinander zu. Und der Mann von Luisa dominiert sie auch immer, hat immer so einen befehlshaberischen Ton. Und dann nimmt der Film aber wieder die Perspektive der Tochter ein und sie fühlt sich dem männlichen Blick ihres älteren Cousins ausgesetzt und er wird auch immer übergriffiger. Und ihre Mutter Luisa verfolgt, was dort geschieht, will ihre Tochter schützen und gleichzeitig wird sie darüber sich aber auch wieder ihrer Situation mehr klarer, kriegt ein Gefühl für ihre Beziehung und wir wissen, dass irgendwann etwas passieren muss, dass sie wach wird.
Also nach der Gehörlosigkeit im ersten Film jetzt die Erstarrung, auch das nicht ganz einfach sicherlich zu drehen für jeden Regisseur, für jede Regisseurin. Wie reagiert denn die Kamera auf diese Situation?
Also es ist eine Handkamera, die immer sehr alert ist und sie folgt der Figuren eher, um in diesen erstarrten Verhältnissen wenigstens ein bisschen Bewegung zu finden, auch Gefühlsregung. Und häufig arbeitet der Film auch mit angeschnittenen Bildern. Dann sieht man nur ein Profil im Schatten oder nur die Füße, die durch den Garten laufen. Also man könnte von Bildfragmenten sprechen und das hat ja auch eine Konsequenz, weil diese Familie sich ja gar nicht mehr als Familie wahrnimmt, das Ehepaar nicht mehr als Paar. Und deshalb macht diese Sprache, diese filmische durchaus Sinn. Und am Ende wird der Schnitt auch immer schneller, alles wird noch fragmentarischer und man weiß, irgendwann wird die Kamera dann doch mal zur Ruhe kommen und man hofft, dass die Familie in diesem Moment wieder zu sich kommt und wach wird.
Los Sonambulos von Paula Hernandez. Zwei neue Filme, vorgestellt von Anke Lewecke. Dankeschön.
Tschüss, guten Rutsch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Gabi Wuttke.
Zu seinem 95. Geburtstag hat Deutschland die Verdienste von Michael Blumenthal gewürdigt. Der in Oranienburg geborene deutsch-amerikanische Unternehmer und Minister unter Jimmy Carter war 1997 Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin, das er bis 2004 leitete. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete Blumenthal als eine Persönlichkeit, deren Biografie und Lebenswerk in beispielloser Weise für Verständigung und Toleranz stehen. Bundesweit soll im nächsten Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert werden. Im Festjahr soll sowohl an Holocaust und Antisemitismus erinnert, als auch zeitgenössische jüdische Kultur vermittelt werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hofft, dass endlich möglichst viele Menschen das Judentum als selbstverständlichen Bestandteil Deutschlands akzeptierten. Im Jahr 321 war in Köln erstmals von einer jüdischen Gemeinde die Rede. Der Deutsche Kulturrat ruft die Politik auf, ab sofort die Wiedereröffnung von Kulturbetrieben vorzubereiten. Öffnungen von Museen, Theatern, Kinos, Konzerthäusern und anderen Kultureinrichtungen seien zwar erst wieder möglich, wenn wir die Pandemie deutlich stärker in den Griff bekommen haben, sagte Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Er erwarte, dass die Politik uns jetzt nicht im Regen stehen lasse und ein mit den Kulturverbänden abgesprochenes und einheitliches Konzept vorlege. Die föderalen Alleingänge der vergangenen Jahre seien in der Krise unpassend. Über 30 Jahre nach dem größten anzunehmenden Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl würde die Regierung der Ukraine die Ruine gerne in die Weltkulturerbeliste aufnehmen lassen. Bis März sollen mehrere Objekte in der Sperrzone der UNESCO vorgeschlagen werden. Sie sollten zu Orten der Erinnerung werden, die uns Dinge lehren, sagte Kulturminister Alexander Tschakchenko. Im vergangenen Jahr hatten über 120.000 Touristen die Gegend um den 1986 explodierten Reaktor besucht. Die Sperrzone hat die Größe von Luxemburg.
Die Zeit ist ein sonderbares Ding, singt die Marschallin im Rosenkavalier von Richard Strauss. Und weiter: Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Und dann, aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. Und zwischen mir und dir, da fließt sie wieder lautlos wie eine Sanduhr. Also erst das Altern und dann das Sterben. Beides gehört elementar zum Leben dazu. Und plötzlich ist ein Mann, Mensch, einfach nicht mehr da, ein Verwandter oder ein Freund oder auch eine Persönlichkeit, die uns viel bedeutet. Viele bedeutende Künstler sind in diesem Jahr gestorben. Stefan Keim erinnert an sie.
Who are you?
Bond. James Bond.
Für viele war er der einzig wahre Bond, nicht nur der erste. Sean Connery verkörperte den Agenten mit einer gefährlichen, raubtierhaften Energie, die von Intelligenz und Humor nur mühsam im Zaum gehalten wurde. Ein Actionheld und Sexsymbol.
Why do Chinese girls taste different from all other girls?
You think we better, huh?
No, just different.
Sean Connery war auch der Vater von Indiana Jones, Mönch William in der Umberto Eco-Verfilmung Der Name der Rose und charismatischer Hauptdarsteller in vielen Thrillern. Dass sein Haar immer lichter wurde und er das nur in seinem James-Bond-Revival Sag niemals nie unter einem Toupet versteckte, machte ihn noch vielschichtiger. Leidenschaftlich trat er für die Unabhängigkeit Schottlands ein und hätte demnächst in dieser Hinsicht viel zu tun, doch er starb im Alter von 90 Jahren. Die Filmbranche verlor 2020 viele Persönlichkeiten, wobei Ennio Morricone mehr komponierte als Soundtracks. Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen und John Cage beeinflussten seine Arbeiten für den Konzertsaal. Doch die pathetischen, wuchtigen Melodien und harten Rhythmen prägten die Filme von Sergio Leone, das Genre des Italo-Western und die Hörgewohnheiten einer ganzen Generation von Kinogängern. Little Richard war mit seinen kraftvollen Songs und Piano-Soli eine Legende des Rock'n'Roll. Er starb ebenso wie Peter Green, der Gründer der Einfluss- und erfolgreichen Band Fleetwood Mac und Rockgitarrist Eddie Van Halen. Doch zurück zum Film.
What happens now? Determines what happens to the rest of the world.
Black Panther ist ein Superheldenabenteuer auf der Höhe der Zeit. Ein schwarzer Held, starke Frauenrollen, die Geschichte eines selbstbewussten, starken Afrika. Die Hauptrolle spielte Chadwick Boseman, der die Bedeutung des Films und seiner Rolle für die Schwarzen in den USA genau reflektierte. Tief bewegt erzählte er von zwei totgeweihten, krebskranken Jungs, von Ian und Taylor, die unbedingt noch Black Panther sehen wollten.
What they said to me is, and their parents said, they're trying to hold on till this movie comes.
Mit 43 Jahren starb Chadwick Boseman selbst an Darmkrebs, am Beginn einer riesigen Karriere. Dem Tod mehrmals von der Schippe gesprungen ist hingegen Kirk Douglas. In vielen Filmen spielte er den Draufgänger mit Herz. Es bleibt unvergessen, wie er 1998, 3 Jahre nach einem schweren Schlaganfall, 82-jährig den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk entgegennahm. Man hörte noch die Nachwirkungen in der etwas schleppenden Sprache.
I see my 4 sons. They are proud of the old man.
Kirk Douglas drehte noch einige Filme. Im Februar ist er gestorben, er wurde 103 Jahre alt. Olivia de Havilland, die bereits in Vom Winde verweht mitspielte, wurde sogar 104. Der Schwede Max von Sydow starb im Alter von 90 Jahren und drehte 70 Jahre lang Filme. Das französische Kino verlor mit Michel Piccoli und Claude Brasseur ebenfalls 2 Legenden. Diana Rigg revolutionierte als Emma Peel in Mit Schirm, Charme und Melone das Frauenbild in Fernsehkrimis der 60er Jahre und spielte danach vor allem Theater. Auf Bühne und Leinwand war auch die wunderbare Irm Hermann zu Hause.
Bring mir ein Bier.
Hol dir doch selber eins.
Wenn ich aufstehe, dann fängst du eine.
So viel Aktivität bringst du doch gar nicht mehr auf.
Die Abgründe bürgerlicher Damen zu erforschen, war die Spezialität von Irm Hermann. Doch sie konnte auch proletarisch direkt sein, wie in ihren Filmen mit dem Regisseur und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder, mit dem sie einige Jahre zusammenlebte.
Also ich habe da jetzt nicht an Film und Karriere gedacht, bei Gott nicht, sondern dieser Mensch, der war es einfach.
Rechtzeitig sagte sich Irm Hermann vom großen Künstler und Menschenquäler Fassbinder los, drehte mit Loriot und Christoph Schlingensief und ließ ihr kühles Feuer auch im Theater lodern. Jürgen Holz war ein großer Sprachkünstler. Michael Gwistek, erst ein Protagonist des DDR-Kinos, dann spielte er in vielen Filmen, die sich mit der Zeitgeschichte beschäftigten. Otto Mellies, Dieter Laser, Barbara Rütting und Volker Spengler waren ebenfalls ebenfalls unvergessliche Charaktere auf der Bühne und im Film. Günther de Bruijn schrieb autobiografisch geprägte Romane, kämpfte gegen die Zensur in der DDR und lehnte 1988 den Nationalpreis ab, ein selbstkritischer Begleiter seiner Zeit. John le Carré goss kritische Gedanken in die Form des Spionageromans und schöpfte aus seiner eigenen Arbeit als britischer Agent. Rolf Hochhuth arbeitete sich in seinen dokumentarischen Theaterstücken an der Nazi-Vergangenheit ab und fragte nach den Folgen für die Gegenwart. Gudrun Pausewang behandelte in ihren Büchern aktuelle Themen. In Die Wolke ging es um die Opfer eines Supergaus im Kernkraftwerk. Und Carlos Ruiz Zafón begeisterte Millionen mit seinen Romanen um den Friedhof der vergessenen Bücher in Barcelona. Große Verluste gab es auch bei den komischen Künsten.
Ich will nicht lang drum rumreden. Ich bin jetzt tot und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Spätestens dann sind wir quitt und vorher möchte ich Sie noch mal 115 Minuten lang unterhalten.
Als Herbert Feuerstein seine Autobiografie »Die neun Leben des Herrn F.« geschrieben hatte, dachte er sich, kein anderer sei so kompetent wie er, um seinen Nachruf zu verfassen. Also produzierte er eine knapp zweistündige Radiosendung, die nach seinem Tod ausgestrahlt werden sollte, und ließ sich dabei von einem Filmteam begleiten. Das Sendedatum konnte und wollte er nicht wissen. Im Oktober war es dann soweit. Karl Dall kam aus dem Anarcho-Kabarett der 68er-Szene, Fips Asmussen pflegte den ungepflegten Herrenwitz und füllte bis zu seinem Tod die Hallen. Uli Stein war ein Großmeister des Cartoons und die Fans der epochalen Gruppe Monty Python trauern um Terry Jones. Niemand konnte so überzeugend hysterische Ladies spielen, zum Beispiel die Mutter des Nicht-Heilands in der Bibelfilmparodie Das Leben des Brian. Terry Jones war die Definition des anarchischen Humors. Wenn er nun hier am Mikrofon säße und versuchen würde, an die Toten des Jahres zu erinnern, würde er nach einigen Sätzen bestimmt von einem 16 Tonnen schweren Gewicht erschüttert.
Doch am Mikrofon saß Stefan Keim. Er erinnerte an die verstorbenen Künstler 2020. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Initiative der Kulturhauptstadt besteht seit 1985 und soll, so sagt es die EU-Kommission, unter anderem die Vielfalt der Kulturen in Europa hervorheben. Zudem soll sie den Beitrag der Kultur zur Entwicklung von Städten unterstützen und Europäern das Gefühl geben, einem gemeinsamen Kulturkreis anzugehören. Doch diese an sich so kluge Idee ist in den vergangenen Wochen in Deutschland auch negativ in die Schlagzeilen gekommen. Wir haben darüber berichtet, dass die Kulturminister der Länder die Entscheidung für Chemnitz 2025 als europäische Kulturhauptstadt zunächst nicht bestätigt haben. Das Vergabeverfahren wurde kritisiert, der Mitkonkurrent Nürnberg knurrt. Dieser Zwist zeigt, wie wichtig dieser Titel für die Entwicklung einer Stadt ist. Und die Kulturhauptstädte in diesem Corona-Jahr, Rijeka in Kroatien und Galway in Irland. Sie konnten ihre Programme nur teilweise durchziehen und dürfen deshalb das Kulturhauptstadtjahr bis ins Frühjahr verlängern. Hier ein Rückblick auf die Kulturaktivitäten in Galway von Thomas Spiekhoven und in Rijeka von Clemens Fehrenkotte.
In den Trailern von Galway 2020 heißt es schon seit einiger Zeit, das ist ein Jahr wie kein anderes. Eins, wie es sich keiner hätte vorstellen können. Und vielen Dank an unsere Künstler. Das Kulturhauptstadtjahr ist für Galway so gar nicht nach Plan verlaufen und das ging schon Anfang Februar los, als die große Eröffnungsveranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes kurzfristig abgeblasen wurde.
The opening ceremony to Galway's 2020 European Capital of Culture, expected to take place on Saturday evening, has been cancelled.
Sturmtief Kiara fegte über das Land und ließ das geplante Großevent mit 45.000 Zuschauern unter freiem Himmel einfach nicht zu. Trotzdem freute sich Galway auf die bevorstehenden Monate. Die kleine Stadt an der Westküste der irischen Insel, direkt am Atlantik, ist sonst mehr ein Geheimtipp am Rande des Kontinents. Jetzt wollte sie im Rampenlicht stehen und zigtausende Besucher empfangen. Declan zum Beispiel, Musiker und Musiklehrer, war voller Optimismus.
Yeah, that'll be brilliant. We're all looking forward to that. Now that'll be a brilliant year.
Das wird toll, das wird brillant. Wir freuen uns alle. Das wird ein tolles Jahr, das bringt uns noch weiter nach vorn. Es wird viele Bands von auswärts geben. Wir selbst werden auch neues Publikum haben. Wir werden viele neue Leute kennenlernen. Das wird großartig. Da kommen viele Menschen zusammen.
Und dann kam die Pandemie. Auch Irland ging in den Lockdown, teilweise strikter als andere. Rund 2000 Veranstaltungen waren ursprünglich geplant gewesen. Vieles davon konnten wir retten, sagt Marilyn Gorgon-Redden, die Programmchefin von Galway 2020, im Oktober in einem Fernsehinterview.
Wir werden das Versprechen unserer Bewerbung von 2016 halten. 70% der Veranstaltungen konnten nun doch in irgendeiner Art und Weise stattfinden. Das immerhin haben wir geschafft.
Aber das meiste fand nun, wie auch anderswo, nur online statt. Lesungen, Theatervorstellungen, Livestream-Konzerte. Dazu ein paar Außenveranstaltungen, beeindruckende Lichtinstallationen, fantasievolle Spielereien mit Skulpturen. Nur der große Ansturm von Gästen blieb natürlich aus. Fachleute schätzen, dass rund 1 Milliarde Euro an Einnahmen nicht reingekommen sind, mit denen man eigentlich im Kulturhauptstadtjahr gerechnet hat. Das Programm von Galway 2020 wird jetzt gestreckt bis Ende März in der vagen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch einmal geht. Galway 2020 ist eine kleine Tragödie für seine großartigen Einwohner geworden, aber sie stemmen sich tapfer gegen das Schicksal, das ihnen die Pandemie bereitet hat. Große, bleibende Bauten, architektonische Erbstücke waren für Galway 2020 nie geplant. Das Städtchen wollte sich vielmehr mit einer Botschaft der kulturellen Vielfalt präsentieren, als vibrierende, junge, hippe Kulturstadt. Diesen Ruf und diesen Status allerdings kann Galway nach Corona jederzeit wieder zurückgewinnen. Auch ohne den Titel Kulturhauptstadt.
Es war kein einfaches Jahr für Rijeka. Alle Veranstaltungen mussten drastisch zurückgefahren werden. Die Corona-Auflagen führten in der kroatischen Adriastadt zur deutlichen Verringerung des vielfältigen Angebots. Ausländische Gäste sowie Künstlerinnen und Künstler konnten aufgrund der Reisebeschränkungen nur sehr begrenzt teilnehmen. Irena Kregar-Sigota, die Direktorin des Kulturhauptstadtprojekts, zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass die 4 Monate bis Ende April des nächsten Jahres noch gut genutzt werden können. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, werden wir das Programm weiterführen und auch Programme beenden, an denen wir dieses Jahr gearbeitet haben. Wir denken auch über zusätzliche Programme nach und selbstverständlich werden wir ein feierliches Abschlussprogramm vorbereiten. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr hatten die kroatische Regierung und die Stadt Rijeka die Finanzierung der Projekte der Kulturhauptstadt stark verringert. Von den 70 Angestellten, die überwiegend in der Verwaltung und mit der Organisation beschäftigt waren, wurden 50 entlassen bzw. in Kurzarbeit geschickt. Einige Projekte, der Ausbau der Infrastruktur und einzelne Veranstaltungen mussten reduziert oder abgesagt werden. Von Anfang an war Rijeka als Kulturhauptstadt in der kroatischen Öffentlichkeit teilweise umstritten. Denn zum einen gilt Rijeka als rote Stadt. Seit der Unabhängigkeit des Landes regieren dort die Sozialdemokraten mit diversen Koalitionspartnern, stellen jedoch immer den Oberbürgermeister. Zum anderen gab es in Kroatien, das seit 2000, nur von 7 Jahren abgesehen, stets von einer national-konservativen Regierung unter Führung der HDZ regiert wird, immer Vorbehalte gegen Rijeka. Von einer einhelligen nationalen Unterstützung für die Kulturhauptstadt konnte daher nicht die Rede sein. Jetzt, mitten in der erneuten Corona-Welle, von der Kroatien seit Wochen schon heftig erfasst worden ist, sind die staatlichen Haushaltsmittel überstrapaziert. Kultusministerin Nina Kočinek: Von dieser Verlängerung wird Rijeka keinen Nutzen haben, aber wir haben ein Niveau der Finanzierung beibehalten, das unter diesen Umständen möglich war. Natürlich nicht im vollen Umfang, denn auch das Programm ist radikal gekürzt worden. Die Anzahl der Beschäftigten ist reduziert worden, aber ich denke, dass wir genügend Mittel gesichert haben, die für die Realisierung dieses verlängerten Programms notwendig sind. Je länger die Pandemie andauert, desto stärker rückt Rijeka in der nationalen wie internationalen Aufmerksamkeit in den Hintergrund. Doch es gab Ausnahmen. Als etwa im Frühherbst dieses Jahres eines der buchstäblich sichtbarsten Projekte des Kulturhauptstadtjahres auf dem Dach eines Hochhauses für mehrere Wochen aufgestellt wurde, ein überdimensionaler 5-zackiger roter Stern, der als Monument des Roten Rijeka an die Errichtung des Roten Sterns nach der Kapitulation der faschistischen Truppen Italiens erinnerte, erhob sich vom Nationalen Reservistenverband Protest.
Das Symbol des Bösen sei nicht hinzunehmen, erinnere der Rote Stern doch an die jugoslawische Volksarmee und deren Krieg gegen Kroatien in den 90er Jahren.
Die Kulturhauptstädte 2020, Galway und Rijeka, Thomas Spickhofen und Clemens Fehrenkotte berichteten. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Weg damit und auf ein neues. Viel muss 2021 ja nicht tun, um 2020 abzuhängen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung säuft. Wein, Wodka, Whisky, Wassergläser voller Gin, nur der Theaterkritiker tanzt aus der Reihe. Seine Hymne gilt gefärbtem Leitungswasser. Das gibt's auf der Bühne. Rausch soll man da bloß spielen. Über Sinn und Unsinn des Trinkens in herausfordernden Zeiten schreibt die FAZ-Feuilleton-Mannschaft mit viel Esprit und Sprit, denn schon die Prohibition vor 100 Jahren hat gezeigt, mit Fruchtpunsch kommt man nicht weit. In legendären Hinterzimmerkneipen wurde weitergezecht. Also gibt sich das FAZ-Feuilleton fröhlich die Kante und spült das Jahr hinunter. Natürlich mit erlesenen Ausflügen in Literatur, Musik und Kunst und unter ausdrücklicher Würdigung des liebsten Tom Waits-Songs der Pressebeschauerin, nämlich »The Piano Has Been Drinking, Not Me«. Das Lied vom ramponierten Poeten erlaubt gar noch die glaubwürdige Aufführung, selbst in desolatem Zustand. Der Absacker aus einem Pinschenroman ist jedoch ein Anti-Cocktail. Chinin durch Tonicwasser ersetzbar, Rinderbrühe, Portwein mit ein wenig Coca-Cola und einer geschälten Zwiebel. Wer danach noch weiter trinkt, braucht dringend Hilfe. Die Kollegen, die beim Gelage offenbar außen vor blieben, haben noch die Menschen des Jahres gekürt. Darunter Karl Lauterbach, unsere Pythia aus Köln. Pythia war die Priesterin im Orakel von Delphi. Lauterbach, der dauerpräsenteste Politiker Corona-Warner schlechthin. Wer sich mokiert, dass der hellsichtige Gesundheitsklabauter der SPD in leiernder Trance spräche, was zählt ist, es stimmte alles. Er wurde verlacht und bedroht, als er im März eine zweite Corona-Welle im Herbst prophezeite. Alle Fehler, vor denen er gewarnt hatte, haben wir gemacht. Er muss an uns verzweifeln. Aber er kennt das. Hörten wir auf ihn, wir würden 400 Jahre alt, wird's schlussendlich nochmal bissig. Auch Angela Merkel gilt als Mensch des Jahres. Dass die Bundesregierung und die Länder alles richtig gemacht hätten, wird man kaum behaupten, aber feststellen dürfen, dass Angela Merkel in diesem Jahr viel mehr richtig gemacht hat als andere. Dem Land und ihrer Partei gibt sie einen Schub für 2021. Den muss jetzt nur noch jemand aufnehmen. Wir würden sagen, Friedrich Merz oder Armin Laschet oder Norbert Röttgen sind es nicht. Das war jetzt viel Frankfurter Allgemeine Zeitung, aber diesmal haben die Kollegen schlicht den Vogel abgeschossen. In der Welt bedankt sich Peter Praschel tapfer für 2020. Es war für ihn doch besser als sein Ruf. Zitat, weil ich eine Brauereipferdruhe und einen Stoizismus in mir gefunden habe, die ich mir nicht zugetraut hätte. Bruchrechnungen, Lego-Paläste, Trostflüstern, durchhalten, Dasein. War das wirklich ich? Falls ja, mochte ich es. So der Homeoffice-gestählte Familienvater in der Welt. Im Tagesspiegel sinniert Rüdiger Schaper über seinen Kalender, der 2020 so viele weiße Seiten hatte wegen abgesagter Termine, der Takt dagegen trotzdem voll mit Calls und Bildschirmkonferenzen. Er führt ganz analog Buchkalender. Und solche Bücher müsse man aufbewahren. Sie werden eines Tages zu einer aufregenden Lektüre und Selbstbefragung. Jedermanns Prust. Die Süddeutsche Zeitung präsentiert uns Magic Moments. 16 Kritiker haben die besten Filmszenen eines teilweise kinolosen Jahres ausgewählt. Der Tagesspiegel präsentiert die Filme 2020 als Gold-, Silber-, Bronze-, Blechliste. Beides, Magic Moments und Tagesspiegels Licht im Dunkel, sind gut an den Kühlschrank zu pinnen. Zum Abarbeiten in einem besseren 2021. Wenn Ihnen das zu viel Action ist oder es, bewahre uns, nicht möglich sein sollte, einfach die Silvester-Frankfurter Allgemeine aufschlagen und den Frust wegtrinken. Prohibitionisten eben mit Leitungswasser. Prost und guten Rutsch.
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Guten Abend.